SWR 2 Forum.
Rauchen statt Dampfen, wie gefährlich ist die E-Zigarette? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das Verdampfen von Tabak oder Flüssigkeiten, den sogenannten Liquids, könnte eine Alternative zur Nikotinsucht sein. E-Zigaretten sind zwar giftig, aber längst nicht so giftig wie echte Zigaretten. Doch dann gab es die ersten Toten in den USA. Seitdem ist die Verunsicherung groß. Inzwischen weiß man, dass gepanschte Substanzen für die Todesfälle ursächlich waren. Dennoch misstrauen jetzt viele Raucher den kleinen, schicken Dampfgeräten. Sind E-Zigaretten das kleinere Übel? Sollten Raucher lieber dampfen als rauchen? Und sind E-Zigaretten eine Einstiegsdroge für Jugendliche, damit die Tabakindustrie auch in der nächsten Generation Profite macht? Dazu diskutieren Privatdozentin Dr. Ute Mohns. Sie leitet die Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Dr. Elke Pieper vom Bundesamt für Risikobewertung in Berlin und Professor Dr. Med Martin Storck. Er ist der Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie in Karlsruhe. Sie sind in der Runde. Derjenige, der nicht nur über die Risiken des Rauchens oder Dampfens nachdenkt, sondern den Betroffenen tatsächlich in die Lunge schaut und dort buchstäblich vor Augen hat, was das Inhalieren von Giftstoffen so anrichtet. Herr Storck, als der liebe Gott die Lunge erschuf, dachte er wahrscheinlich nicht an Zigaretten und aromatisierten Dampf. Warum ist das Inhalieren eigentlich für unzählige Menschen so attraktiv?
Ja, die Zigarette wurde von einem Arzt erfunden. Jean Nicot hat aus Tabak eine Rolle hergestellt, die dann ursprünglich als Zigarre sozusagen geraucht wurde. Damals konnte man sich noch überlegen, ob man tief inhaliert oder nur pafft. Und dann irgendwann wurde diese Zigarette erfunden mit Papiereinhüllung in kleinerem Umfang. Und das hat dann irgendwie einen Schick bekommen, weil Rauchen wurde eine gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweise, war cool. Man hatte außerdem das Nikotin und es entwickelte sich auch so eine gewisse Nikotinabhängigkeit. Interessanterweise war vor 100 Jahren noch der Lungenkrebs in pathologischen Berichten eine seltene Erkrankung des Menschen. Inzwischen ist es eine der häufigsten Krebserkrankungen des Menschen geworden und es besteht ein nicht wegzudiskutierender Zusammenhang zum Zigarettenrauchen und Inhalieren.
Aber jetzt verstehe ich immer noch nicht, warum inhalieren die Leute überhaupt? Was ist der Kick daran? Ich meine, da gibt es keine Geschmacksrezeptoren, da gibt es nichts. Da sollte eigentlich nur reine Luft rein und trotzdem holt man sich da den Rauch hinein in die Lunge.
Ja, ich nehme an, das hängt nicht nur mit dem Rauch als solchem zusammen, weil man würde ja auch keine Abgase einatmen, sondern schon mit den Inhaltsstoffen der Tabakpflanze. Also man raucht ja nur Tabakpflanzen und vielleicht noch ein paar andere, Cannabinol und so weiter. Ich denke, dass die Nikotinzufuhr, dass den Suchtcharakter und dieses Hype-Gefühl ausmacht, weniger als das Inhalieren per se. Denn das könnte man sich auch leicht abgewöhnen.
Frau Pieper, die wenigsten Hörer werden wissen, dass es ein Bundesamt für Risikobewertung gibt mit Sitz in Berlin. Sie gehören zum Landwirtschaftsministerium. Sie bewerten Risiken aus vielen Bereichen des täglichen Lebens. So heißt es auf der Internetseite des Amtes. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass die E-Zigarette ein Risiko ist?
Also wir haben das ganz genau beobachtet mit der E-Zigarette. Die ist ja seit ungefähr 14 Jahren, wird die kommerziell vermarktet. Und am Anfang waren wir da natürlich auch sehr skeptisch, wie das ja mit allen neuen Dingen ist, die es auf dem Markt gibt. Haben wir uns da auch also erstmal zurückhaltend geäußert und mehr die Risiken in den Vordergrund gestellt. Aber ja, mit der Zeit wurde ja auch ganz offensichtlich, dass doch bei bestimmungsmäßigem Gebrauch eine E-Zigarette doch ein deutlich geringeres gesundheitliches Risiko aufweist als die kommerzielle Tabakzigarette.
Und dann konnten Sie Entwarnung geben?
Ja, Entwarnung können wir nicht geben. Also es ist natürlich kein harmloses Lifestyle-Produkt. Für den Nichtraucher ist es natürlich schädlich. Also er geht damit erhöhte Risiken ein. Aber man kann schon sagen, wenn ein Raucher komplett auf die E-Zigarette umsteigt, bringt es für ihn Vorteile.
Frau Mohns, Sie sind Krebsforscherin. Die Zigarette ist ein Krebsrisiko. Ist die E-Zigarette kein Krebsrisiko?
Also man muss sagen, tatsächlich Tabak oder insbesondere die Zigarette ist Krebsrisikofaktor Nummer 1. Also da gibt es kaum was Vergleichbares. Es sind in Deutschland etwa 85.000 Krebsfälle, die jedes Jahr auf die herkömmliche Zigarette zurückzuführen sind, auf das Rauchen von Zigaretten. Bei der E-Zigarette ist es so, dass auch krebserzeugende Substanzen in dem Dampf, den sie ja produziert, enthalten sind. Es ist aber nicht ganz klar, inwieweit diese Substanzen ausreichend sind, um tatsächlich Krebs zu erzeugen.
Warum weiß man das nicht?
Weil Krebs eine Erkrankung ist, die sich erst über sehr, sehr lange Zeit entwickelt. Beim Rauchen hat es ja auch viele Jahrzehnte gebraucht, bis man tatsächlich kausal nachweisen konnte, dass das Rauchen mit Krebserkrankungen zusammenhängt. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig. Wir können uns im Prinzip momentan vor allem berufen auf Emissionsmessungen. Also wir wissen, was in der E-Zigarette drin ist, dass krebserzeugende Substanzen entstehen in Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten und der E-Zigarette selbst. Wir wissen, dass da bei bestimmungsgemäßem Gebrauch vergleichsweise wenig krebserzeugende Substanzen drin sind. Und ansonsten haben wir Mausstudien vor allem.
Mausstudien?
Genau, da werden dann Mäuse...
Die müssen dann rauchen.
Genau, die sitzen dann im Nebel.
Die armen Mäuse.
Die Mäuse sitzen dann im Nebel und dann schaut man eben, inwieweit da sich Krebs bei den Tieren entwickelt. Und da werden teilweise Mäusen erheblichen Mengen an Aerosol, an Dampf ausgesetzt. Und in einigen Fällen entwickeln die auch Krebs. Es ist aber natürlich sehr, sehr schwer auf den Menschen zu übertragen. Inwieweit das tatsächlich auch dann für den Menschen in dem Maße dann ein Risiko ist, ist dann noch eben offen.
Wenn man so ein Zahlenverhältnis nennen sollte, um wie viel weniger ist die E-Zigarette gefährlich als die normale Zigarette?
Ja, da würde ich auf die Aussagen des Bundesamts für Risikobewertung verweisen.
Da hätten wir jetzt eigentlich Frau Pieper fragen müssen.
Ja, nach dem, was ich da also mitbekommen habe, ist das eine Größenordnung 95%, die Schadstoffe entstehen, und das ist selbst den Ärzten nicht allen bekannt, eigentlich durch die Verbrennung des Tabaks weniger als durch die Erhitzung und die Einatmung des entstehenden Aerosols. Und diese Tatsache, dass man Tabak verbrennt und diese Stoffe dann direkt inhaliert und direkt also an der Lunge Kontakt dazu bekommt, die ist halt das, was vermeidbar ist mit der E-Zigarette. Wobei Kritiker, also die Europäische Gesellschaft für Kardiologie zum Beispiel, in ihren Guidelines sagt, man soll überhaupt gar nicht rauchen, wenn man ein Problem hat mit dem Herz-Kreislauf-System oder einen Herzinfarkt. Das ist zwar richtig, aber schwer erreichbar. Und wir müssen jetzt einen pragmatischen Weg finden, wie kann man das Ziel erreichen, also diese Toxizität des verbrannten Zigarettenrauchs zu umgehen.
Genau, wir reden ja über das kontroverse Thema der E-Zigarette. Wir sind uns, glaube ich, alle in dieser Runde und überhaupt einig, das Beste, was man seinem Körper tun kann, ist sich gesund ernähren, viel bewegen, ein bisschen Sport machen, Stress meiden und ausreichend Schlaf. Und alles andere muss man dann halt nochmal ein bisschen kritisch bewerten. Fast 60% der Deutschen halten die E-Zigarette für so gefährlich wie eine normale Zigarette. Und das hat seine Gründe, nämlich Mitte des letzten Jahres brach hierzulande der Siegeszug der E-Zigarette ab, weil in den USA etwa 60 Menschen nach dem Konsum gestorben sind und Tausende erkrankten. Aber obwohl man nun weiß, dass das, was diese Konsumenten inhaliert haben, hier nicht verkauft wird, weil das nämlich gepanscht war, weil da nämlich auch Haschisch drin war oder THC oder Cannabinoide oder wie man das nennt. Trotzdem bleibt die Skepsis. Warum ist die E-Zigarette noch nicht rehabilitiert?
Sicherlich haben da auch die Medien ein Stück weit dazu beigetragen. Also insbesondere zu Beginn der Erkrankungswelle in den USA waren das ja wirklich dramatische Schlagzeilen, die man hier auch in Deutschland dann lesen konnte. Das ist sehr, sehr stark dramatisiert worden. Es sind dann auch viele Dampfer darauf angesprochen worden, und wir hatten auch Anrufe von Nutzern oder Leuten, die eben dem Dampf von anderen ausgesetzt waren, die schlichtweg panisch waren. Und auch Leute, die gefragt haben, soll ich jetzt wieder zurück zur Zigarette gehen? Den haben wir natürlich dringend davon abgeraten, aber es hat einige Wochen, wenn nicht gar Monate gedauert, bis dann tatsächlich auch ein Stück weit die Berichterstattung etwas differenzierter war und eben auch dann darauf hingewiesen hat, dass es eben keine normalen Produkte waren, sondern eben gepanschte Produkte, Schwarzmarktprodukte, und dass eben auch in der Europäischen Union wir einen wesentlich besseren Produktstandard haben, weil wir eben gewisse Richtlinien haben, gewisse Sicherheitsstandards. Das heißt, wenn man eben in Deutschland Produkte kauft aus dem Fachhandel, dann bestehen diese Risiken eben einfach nicht. Und das hätte eigentlich die Botschaft sein müssen. Eine gewisse Entwarnung und auch die Warnung an die Nutzer, sich nicht selbst irgendwelche Substanzen da reinzupanschen, sondern eben Produkte aus dem Fachhandel zu verwenden, dann ist man auf der sicheren Seite.
Sehen Sie das auch so, Frau Pieper? Sind die Medien alarmistisch?
Ja, das sehen wir genauso. Wir kriegen auch sehr viele Anfragen von Nutzern, aber auch von anderen Instituten und Behörden. Und also wir verweisen auch darauf, dass die Regularien viel strenger sind. Die Inhaltsstoffe müssen eine hohe Qualität haben. Auch die Hersteller und Importeure, die müssen die Inhaltsstoffe melden. Allerdings gilt das Ganze nur für nikotinhaltige E-Liquids. Die nikotinfreien Liquids sind von dieser Pflicht ausgenommen. Und da sehen wir natürlich auch eine Gefahr, denn es gibt so Baukastensysteme, kann man sich auch ganz gut das online angucken, wie man eben ein nikotinhaltiges Liquid mit einem nicht nikotinhaltigen Aroma oder mit anderen Komponente mischt. Und da kann es natürlich zu Risiken kommen, die wir gar nicht einschätzen können.
Also jetzt muss ich mal mit der Ignoranz des Unwissenden fragen. Ich habe mir vor etlichen Jahren das Rauchen abgewöhnt und bin froh, dass ich es mir nicht wieder angewöhnt habe. Warum sollte man einen Dampf einatmen, der kein Nikotin hat? Warum tut man denn das? Weil er nach Vanille schmeckt oder nach Kirsche?
Tja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sicherlich auch die Aromen eine gewisse Rolle spielen und das gesamte Nutzungsverhalten ähnelt ja auch dem von Zigarettenrauchen. Und es
das
gibt
ist dann
schon
so eine verhaltungspsychologische Geschichte, man möchte irgendwas in der Hand haben, man möchte nuckeln und ein bisschen rumpüstern.
Ja, und auch dieser sogenannte Throat Hit, also der Moment, wo eben dieser Dampf oder Rauch oder was auch immer man da inhaliert, eben den Rachen trifft, so ein Gefühl auslöst, so eine Reizung auslöst, das ist ja auch Teil des Suchtmechanismus.
Und man kann ja diese nikotinfreien E-Liquids kaufen und so einen Nikotinshot dazu und das dann mischen und dann hat man wieder ein nikotinhaltiges Liquid. Also da kann man dann auch die Nikotinstärke frei einstellen. Also es ist gar nicht unbedingt, dass man die nikotinfreien E-Liquids auch so einsetzt oder dampft.
Das Ganze hat natürlich schon was mit Suchtverhalten zu tun, weil Einsicht in ein bestimmtes Verhalten, ohne dass eine Verhaltensänderung erfolgt, also viele Menschen oder auch, sag mal, ich habe mehr mit Patienten zu tun, das sind eine Untergruppe von Menschen, die eben erkrankt sind, sehen das zwar ein, können aber ihr Verhalten nicht ändern und die könnten natürlich so mit sowas verhaltensmäßig abtrainiert werden, indem man den Nikotingehalt immer weiter reduziert. Und es gab ja auch diese Studie in England, die müssen wir auch mal irgendwann ansprechen hier, wo eben in England der Gebrauch der E-Zigarette unter kontrollierten Bedingungen im Vergleich zu anderen Nikotinersatzverfahren eben erfolgreicher war im Abtrainieren vom Rauchen. Und nach meiner Sicht ist die E-Zigarette vor allem dafür da, vom Rauchen wegzukommen und nicht um überhaupt irgendwas zu rauchen. Das gilt vor allem für lungenkranke Patienten, denen man ja jede Art von Inhalation untersagen muss, ärztlicherseits.
Da kommen wir tatsächlich noch dazu, aber ich möchte einen Moment noch bei der Medienschelte hängen bleiben, weil das trifft mich natürlich auch irgendwie als Vertreter dieser Zunft. Und ich frage mich, liegt es wirklich nur an den Medien oder liegt es nicht auch an mangelnder Aufklärung über die E-Zigarette oder liegt es an der Glaubwürdigkeit der Aufklärer mehr? Die Tabakindustrie hat jahrzehntelang die Gefährlichkeit von Zigaretten verharmlost. Die Tabaklobby hat komplett ihre Glaubwürdigkeit verloren und die Hersteller von E-Zigaretten, die treten nun eigentlich dieses Erbe an, das entsprechende Misstrauen der Verbraucher. Und ich kann mir vorstellen, dass sich sogar manche Hörer jetzt fragen oder manche Hörerinnen, die reden da jetzt so freundlich über E-Zigaretten im SWR, sind die eventuell gekauft von irgendeiner finsteren Lobby, die Produkte vertreibt, die süchtig machen und gesundheitsschädlich sind. Ja, und obendrein noch Nikotin enthalten. Ist denn so ein Misstrauen vollkommen unbegründet?
Ja, ich glaube einfach, dass Information fehlt. Also es ist ganz wichtig, da die Leute aufzuklären und ich merke das auch selber im privaten Umfeld. Wenn ich von meiner Arbeit berichte, denken auch die meisten, dass E-Zigaretten schädlicher sind oder mindestens genauso schädlich wie Tabakzigaretten. Und da merke ich ja so ganz klar, ja, also man muss mehr Informationen rausbringen.
Also es gibt einen, sagen wir mal, im Hintergrund schwelenden Interessenskonflikt zwischen der Pharmaindustrie und der Zigarettenindustrie, an dem wir uns hier natürlich alle drei, die Sie hier haben, nicht beteiligen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Zigarettenindustrie bestimmtes Interesse hat, beim Rückgang von Rauchergewohnheiten andere Ersatzprodukte auf dem Markt zu halten. Wobei mir nicht bekannt ist, dass die E-Zigarette von der Tabakindustrie hergestellt wird und die Liquids auch nicht alle.
Doch. Nicht ausschließlich, aber nicht ausschließlich, mittlerweile aber hat natürlich die Tabakindustrie auch erkannt, dass man
auch mit jetzt auch erkannt, ja. Aber es gibt, glaube ich, so viele Sorten. Frau Pieper, sagen Sie mal, wie viele verschiedene Arten von E-Zigaretten gibt es denn überhaupt und wie viele Liquids?
Oh, das
ungefähr, aber bestimmt doch 10 also verschiedene Produkttypen und Weiterentwicklungen mehr. Und viel also mehr. Ne?
Können wir uns mal kurz einen Überblick verschaffen? Ja, was gibt es denn überhaupt auf dem Markt zu kaufen? Also es gibt E-Zigaretten unterschiedlicher Generationen. Die allerersten sahen tatsächlich aus wie Zigaretten. Genau. Und die heutigen sehen aus wie quietschebunte Textmarker. Und dazwischen gibt es noch irgendwelche Kästchen mit einem Nuckelstück dran. Dann gibt es ein Verfahren, wo der Tabak verdampft wird. Und dann gibt es dann noch diese Liquids. Und die unterscheiden sich auch alle?
Also die, wo Tabak verdampft wird, die bezeichnen wir gar nicht unbedingt als E-Zigaretten, aber bei den Konsumenten kommt es schon auch wie eine E-Zigarette an, weil es ein batteriebetriebenes System ist, aber da wird tatsächlich ein Tabakstrang verwendet, der erhitzt wird. Da ist auch die gesundheitlichen Risiken sind reduziert im Vergleich zur konventionellen Tabakzigarette, aber noch höher als die gesundheitlichen Risiken mit einer E-Zigarette. Bei der E-Zigarette ist allerdings die Schwierigkeit, dass es so viele verschiedene Geräte gibt, und genauso viele verschiedene Studien, genauso viele verschiedene oder viel mehr Liquids noch. Und man kann gar keine ganz generelle Aussage treffen. Also es gibt so die E-Zigaretten der zweiten Generation, die haben eine Kartusche, die man befüllen kann. Oder man kann die Kartusche auch einfach auswechseln. Sie haben einen starken Akku und der Nikotingehalt ist okay hoch, dass Zigarettenraucher zufrieden damit sind und umsteigen auf eine E-Zigarette. Dann gibt es auch E-Zigaretten, die weiterentwickelt wurden. Der Akku ist größer, das Liquid-Reservoir ist auch noch größer. Und sie haben höhere Leistungen, es kommt zu einem höheren Stromfluss, dann wird noch mehr Dampf gebildet. Das ist ja wahrscheinlich vielen auch bekannt, diese riesen Dampfwolken, die man manchmal sieht. Dieses große Aerosol, diese Menge, die kann direkt auf Lunge eingeatmet werden. Und mit den Geräten kann man halt auch viel selber einstellen. Das ist so für Leute, die technisch interessiert sind. Und hier kann man ganz klar sagen, die Geräte brauchen eine gesonderte gesundheitliche Bewertung. Die einfacheren Geräte, da gibt es bestimmte Einstellungen, also bestimmte Sicherheitsmerkmale. Wenn man die einhält, dann kann man sagen, dass die gesundheitlichen Risiken deutlich reduziert sind. Und ein ganz neuer Trend, den man auch, der so von den USA rübergeschwappt sind, sind die kleinen, leichten, bunten Pottgeräte, die man ganz unauffällig in der Hand halten kann, die man gar nicht irgendwie anstellen muss. Man zieht einfach dran und kriegt das eine nikotinhaltige Aerosol. Das Gute daran ist, hier kann man nicht so viel selber mischen. Also auch da gibt es die Möglichkeit des Selbermischens, aber das Tolle daran ist, dass man die eben einfach so benutzen kann. Und hier sind der Schadstoffgehalt in den Aerosolen niedrig. Allerdings, das Negative hier, die haben meist einen sehr hohen Nikotingehalt, was wieder die Abhängigkeit verstärkt. Also Sie sehen schon, es ist nicht so einfach, die E-Zigaretten zu bewerten.
Ich bin kürzlich mal in Amsterdam gewesen. Wenn man durch die Stadt wandert, dann hat man immer so einen gewissen Geruch in der Nase und dann ahnt man schon, das ist etwas, was hier legal nicht verkauft wird. Und in diesen entsprechenden Fachgeschäften, die sich jetzt nun dieser Branche widmen, da gibt es haufenweise E-Zigarettenverdampfer. Das wird angepriesen als eine Art Haschisch auf ungefährliche Weise zu konsumieren. Und wenn man sich die Dinger selber zusammenpanschen kann, dann kommt da auch mal sowas rein. Das war das Problem in den USA, oder?
Also ganz eindeutig. Also Vitamin E, Tocopherol oder Tetrahydrocannabinol, das sind die Substanzen, die dieses Evali-Syndrom, so heißt das, ausgelöst haben.
Das ist der Spezialname für Krankheiten, die dadurch ausgelöst werden.
E-Zigarette, Vapor Associated Lung Injury. Das bedeutet, dass dieser Dampf, der dann eingeatmet wird, die Lunge so schädigen kann, dass es zu einer ganz schweren Pneumonie kommt und in ungefähr 5% sogar mit tödlichem Verlauf. Diejenigen, die in den USA verstorben sind, die waren zu 80% unter 24 Jahre, also Jugendliche, die da auch rumexperimentiert haben oder fehlgeleitet wurden. Das ist auch interessant. Erwachsene scheinen das nicht so zu machen. Man kann da nur ganz, ganz streng davon abraten, sowas überhaupt nur in Erwägung zu ziehen.
Aber die Produkte, die es hier im Handel gibt, die sind dann, ja, unbedenklich, obwohl die haben ja auch Stoffe drin, wo wir nicht genau wissen, wie die wirken. Also bei der Zigarette weiß man, das Nikotin ist es nicht, aber der Teer und die anderen 1000 Stoffe, die da rumschwirren im Rauch, die sind unglaublich gefährlich. Bei der E-Zigarette sind es immerhin noch jede Menge Aromen oder Aromamischungen, von denen man nicht so richtig weiß, was sie dann anrichten.
Ja, also es ist zumindest so, dass wir über die europäische Tabakproduktrichtlinie, also die Regulierung, die für E-Zigaretten gilt, zumindest eine Reihe an Substanzen, von denen wir wissen, dass sie beim Erhitzen und Inhalieren gesundheitsschädlich sind, die wurden bereits verboten. Also insofern sind zumindest einige der schlimmsten Übeltäter aus dem Verkehr gezogen worden sozusagen. Aber natürlich ist es ein Stück weit das Problem, dass wir immer hinterherhinken hinter der Industrie. Das heißt, das sind Unmengen an Aromamischung. Und so viele Studien können wir eigentlich gar nicht machen, um da ständig hinterher zu sein und genau prüfen zu können, welche Schadstoffe dann entstehen, wenn sie bei, je nachdem auch in Abhängigkeit natürlich von dem Typ der E-Zigarette, der verwendet wird und so weiter. Das macht eben die Einschätzung insgesamt so unglaublich schwierig.
Rauchen statt Dampfen, wie gefährlich ist die E-Zigarette? Unser Thema heute im SWR2-Forum mit Privatdozentin Dr. Ute Mohns von der Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, mit Dr. Elke Pieper vom Bundesamt für Risikobewertung und Professor Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie in Karlsruhe. Evali haben wir schon gehört als ein Fremdwort und das andere ist COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease oder auf Deutsch schlicht und einfach die Raucherlunge. Und damit sind wir jetzt bei einem Bereich, wo es nicht mehr nur um die individuelle Gesundheit geht und um den individuellen Patienten oder Raucher, sondern um etwas, was man Public Health nennt, öffentliche Gesundheit. Inwiefern ist das ein entscheidender Begriff bei der Betrachtung der E-Zigarette?
Sie haben jetzt die COPD angesprochen. Vielleicht darf ich nachher noch ganz kurz auch noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansprechen. Aber wenn wir mal bei der COPD bleiben, das ist natürlich eine Erkrankung, die durch Rauchen so verschlechtert wird, dass der Patient sein Leben verkürzt und die Behandlungskosten vervielfacht. Und das ist natürlich beides Katastrophe. Also ich darf den Professor Windisch aus Köln-Mehrheim einmal zitieren, ein ganz bekannter Pulmonologe, also Internist, das sind ja eigentlich die Arztgruppe, die die Patienten sozusagen beraten, betreuen muss, dass das Weiterrauchen das Allerschlimmste ist, was sie tun können. Und wenn sie schon nicht aufhören können, was 80% nicht schaffen, dann kommt die E-Zigarette als kleineres Übel da ins Spiel. Es gibt aber auch Kollegen in der Medizin, die ganz apodiktisch sagen, überhaupt gar nichts inhalieren. Und wenn der Patient das nicht macht, wird er bestraft mit irgendwas. Das funktioniert ja in der Medizin nicht. Die einzige Gruppe von Patienten, wo sowas wirkt, das sind diejenigen, die auf eine Lungentransplantation warten, weil sie im Endstadium sind. Wer da eine Zigarette raucht, der kommt einfach von der Warteliste wieder runter und wird nie eine Lungentransplantation bekommen. Da funktioniert das dann mit solchen drakonischen, drastischen Maßnahmen. Ich glaube aber, dass die Mehrheit der Patienten das einfach nicht versteht oder in der Lage ist, obwohl es keine körperlichen Entzugsphänomene gibt beim Zigarettenabgewöhnen, wie zum Beispiel beim Alkoholentzug. Das ist ja eine schwere körperliche Problematik, die eine Woche stationär behandelt werden muss. Wenn wir Patienten sehen, die zum Beispiel akut in die Klinik müssen und einfach nicht rauchen können, weil sie operiert worden sind nach einem Autounfall, da passiert nicht viel, also an körperlichen Entzug. Es dauert ungefähr eine Woche, bis der Nikotinspiegel abgesunken ist. Das kann man irgendwie überbrücken und danach ist es eine reine psychische und suchtmedizinische Problematik. Aber zum Thema COPD muss man sagen, wenn Sie das ansprechen, da ist weder die Zigarette noch die E-Zigarette richtig am Platz. Anders ist es bei Patienten nach einem Herzinfarkt, mit denen muss man ganz anders reden.
Es gibt doch Studien, wenn ich das richtig sehe, die sagen, Leute, die dann auf die E-Zigarette als Ersatzprodukt umsteigen, die haben einfach ein bisschen mehr Lebensqualität und auch ein bisschen mehr Lebenszeit, als wenn sie mit den Zigaretten weitermachen, wo ganz klar ist, dass sie einfach ungesund und lebensverkürzend sind, oder?
Vielleicht darf ich das nochmal kurz beantworten. Das ist ein Problem, wenn Sie einen Arzt fragen. Also rein medizinisch gibt es natürlich Leitlinienempfehlungen und Hinweise, dass das einfach nicht empfohlen werden kann. Unter der Hand kann man dem Patienten natürlich sagen, bevor Sie weiter rauchen, nehmen Sie lieber die E-Zigarette. Aber dann, das muss auch nochmal erwähnt werden, der Dual-Use, das heißt das gleichzeitige Verwenden von E-Zigaretten und dann noch 3-4 normale Zigaretten dazu, das ist das Allerschädlichste, was man sich antun kann. Und da sagen auch die Studien, vielleicht kann Frau Dr. Mohns noch was dazu sagen, das sind die Patienten mit dem höchsten Risiko nachher.
Das würde man jetzt nicht so vermuten, nicht? Also wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt auf eine E-Zigarette umgestiegen, aber sonntags rauche ich doch nochmal den richtigen Glimmstängel, weil es einfach mehr Spaß macht, geht man doch davon aus, dass es ein geringeres Risiko ist, als wenn er nur raucht.
Ja, es hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie viel Zigaretten dann noch konsumiert werden. Also wenn es dann irgendwie eine Zigarette in der Woche ist, meinetwegen, dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn tatsächlich parallel geraucht und gedampft wird, je nach Situation oder Möglichkeit, dann das eine oder das andere, dann hat man letztendlich keine oder nur wenig reduzierte Risiken. Und das Problem ist eben, dass insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wir sehen, dass es keine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung gibt. Also das heißt, dass bereits mit wenigen Zigaretten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich ansteigt und dann ab einem gewissen Punkt dann irgendwann abflacht. Das heißt, für Herz-Kreislauf-Risiken macht es dann nicht so den großen Unterschied, ob man jetzt 3 Zigaretten am Tag raucht oder 15 oder 20. Das Risiko ist dann in einem ähnlichen Bereich. Insofern, ja, wenn man dann eben seinen Tabakkonsum reduziert, kann es dann eben sein, dass man trotzdem weiterhin ähnlich hohe Erkrankungsrisiken hat. Und das ist eben das, was beim dualen Konsum passieren kann, wobei man es jetzt schwierig verallgemeinern kann, weil es letztendlich davon abhängt, zum einen, wie viel Zigaretten man dann noch weiter raucht und zum anderen auch, inwieweit es möglicherweise nur eine Übergangsphase ist.
Aber kann man das einem Laien verständlich machen, warum der Gebrauch von E-Zigarette und Zigarette gleichermaßen gefährlicher ist als alles andere?
Also ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass es gefährlicher ist als alles andere. Ich würde eher sagen, dass man damit seine Risiken eben nur begrenzt reduzieren kann. Also das heißt, wenn man wirklich eben seine gesundheitlichen Risiken reduzieren will, dann muss man mit dem Rauchen komplett aufhören. Und
logisch, aber das schaffen wir ganz wenige.
Ich glaube, das hängt auch mit der Vorgeschichte zusammen in dieser berühmten Studie von Butter aus USA, die immer herhalten muss für die Gefährlichkeit der E-Zigarette bei Patienten nach Herzinfarkt. Wer eine jahrzehntelange Raucheranamnese hat und viel geraucht hat und dann versucht, auf die E-Zigarette umzusteigen und das nicht mal schafft, der hat wahrscheinlich schon ein mitgebracht höheres Risiko. Das war jedenfalls deutlich höher als bei denen, die auf die E-Zigarette geswitcht sind. Das ist natürlich die Frage jetzt der Kausalität, die in all diesen Studien mit Versorgungsforschung immer schwer zu beweisen ist. Ist das jetzt eine Reverse-Kausalität, wie man sagt, oder ist das eine echte Kausalität? Es lässt sich jedenfalls in diesen großen epidemiologischen Studien, die halt kursieren in der Fachpresse, ist das die Gruppe, die aus welchem Grund auch immer das höchste Risiko in sich trägt.
Ja, ich bin da als Epidemiologin ein bisschen zurückhaltender, weil ich eben die großen methodischen Probleme in diesen Studien sehe, weil die nämlich oftmals tatsächlich das frühere Rauchverhalten nur begrenzt rausrechnen können. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig bei der Interpretation dieser Ergebnisse. Diese Studien haben das zum Teil gezeigt, dass das höchste Risiko eben in dieser dualen Konsumgruppe zu finden ist. Ich meine aber, dass das eher auf andere Faktoren zurückzuführen ist, nämlich insbesondere die höhere Lebenszeitbelastung oder der längere und höhere Tabakkonsum in dieser Gruppe und das im Prinzip eine Überschätzung der Risiken in diesen Gruppen ist.
Stichwort Epidemie und öffentliche Gesundheit. Also kann man das ganz simpel so sagen, wenn die Zigarette Typhus ist, dann ist die E-Zigarette eine leichte Grippe? Sie sprechen mit einem Laien.
Ja.
Frau Pieper, was meinen Sie? Ist das ein passender Vergleich?
Na, ich denke, auf einige E-Zigaretten passt das ganz gut. Also wenn wir jetzt hier von den E-Zigaretten der zweiten Generation sprechen, also das heißt die, die voreingestellte Temperatur und Leistung haben, wo man jetzt also nicht beliebig Einstellung vornehmen kann, für die würde ich schon sagen, dass dieser Vergleich ganz gut passt.
In Ihrem Amt steckt ja der Titel drin, der auch gleichzeitig eine Aufgabenbeschreibung ist, nämlich Risikobewertung. Es geht Ihnen also nicht darum, Risiken komplett abzustellen, sondern zu sagen, es ist gefährlicher oder es ist weniger gefährlich. Mhm. Würden Sie dann auch so weit gehen und sagen, wir könnten eigentlich Leuten, die sich das Rauchen nicht abgewöhnen können oder wollen, raten, zu diesem anderen Produkt zu greifen, zu E-Zigaretten oder E-Shishas oder was es da alles gibt?
Also ich würde denen da schon raten. Und ich denke auch, dass die Studienlage das so hergibt.
Ist das Konsens in der Runde?
Also das ist so, ich finde grundsätzlich, dass sich die Mediziner, die solche Patienten behandeln, also alle Kardiologen und Gefäßmediziner, ob sie jetzt Chirurgen sind oder Angiologen, mit der Thematik viel mehr auseinandersetzen müssten und selbst sich so gut informiert machen müssen, so schlau machen müssen, dass sie einen Patienten überhaupt sinnvoll beraten können. In der Ärzteschaft ist ja selber noch der Glaube vorhanden, dass die E-Zigarette gefährlich ist und nicht empfohlen werden kann. Und das führt dazu, dass manchen Patienten diese Art von Risikoreduktion einfach vorenthalten wird. Und das ist darum, warum ich mich auch mit dem Thema beschäftige, weil wir in der Gefäßchirurgie eigentlich die Endstrecke dann sehen mit Amputationen, Schlaganfall, Herzinfarkt, die zu wesentlichen Teilen durch den beeinflussbaren Risikofaktor Rauchen statt teure Tabletten, die man immer verordnen muss, bei Diabetikern zum Beispiel, monoklonale Antikörper, sehr teure Therapien, da wäre das Rauchen aufhören ja viel einfacher.
Ich kann auch nochmal dazu sagen, also wir werten jetzt nicht nur Studien von anderen aus, sondern wir führen selber auch Studien durch. Also wir haben auch ein großes Laborgebäude, dort haben wir auch eine Abrauchmaschine für E-Zigaretten. Also wir gucken uns die E-Zigaretten an, wir analysieren die Liquids, wir gucken uns das Aerosol an, wir sehen, welche Stoffe drin sind, der Nikotingehalt, die Carbonyle. Also wir veröffentlichen diese Daten auch und deswegen, also kann ich da schon mit ziemlich hoher Sicherheit sagen, dass E-Zigaretten, wenn die bestimmungsgemäß verwendet werden, doch deutlich geringere Gesundheitsrisiken bergen.
Da gab es ja diese Studie aus Mainz, die dann gesunden Probanden eine E-Zigarette gegeben hat und die Gefäßreaktivität untersucht haben und bei Mäusen auf Kulturen ihre Endothelzellen die Bedampfung draufgetan haben und veröffentlicht haben, das hätte katastrophale Folgen. Was sagen Sie denn dazu? Das wurde dann kommentiert, als das wäre wie nach dem Genuss einer Tasse Kaffee, weil das nur ein Akut- und Kurzzeiteffekt ist. Ist es denn ausgeschlossen, dass E-Zigaretten nicht doch auch auf Herz-Kreislauf-Krankungen einen ungünstigen Einfluss ausnehmen? Das frage ich Sie jetzt mal.
Also sicherlich haben die da auch einen Einfluss. Also das ist ja schon ein Chemikaliengemisch, was man einatmet. Aber wir sagen ja ganz klar, also ein Nichtraucher geht damit erhöht seine Risiken. Also für Nichtraucher empfehlen wir die E-Zigarette nicht. Aber für einen Tabakraucher ist es ganz klar eine Option, weniger gesundheitsschädlich Nikotin zu konsumieren.
Aber dieser Konsens ist in der Ärzteschaft noch nicht erreicht. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel, viel Aufklärungsarbeit tun, auch auf Fachkongressen, um das einfach auch in unserer Gesellschaft publik zu machen, weil ich kenne sehr viele Kollegen, die einfach auch ihren Patienten von der E-Zigarette abraten.
Ja, da sind sicherlich auch die Fachgesellschaften noch in der Pflicht, da mehr zu tun. Da sieht man nämlich auch sehr, sehr große Unterschiede. Es ist mittlerweile eben auch tatsächlich wissenschaftlicher Konsens, dass die E-Zigarette weniger Schadstoffe produziert, den Nutzer weniger Schadstoffen aussetzt und entsprechend mit geringeren Gesundheitsrisiken einhergeht. Und inwieweit tatsächlich dann E-Zigaretten von Fachgesellschaften auch in den spezifischen erkrankungsbezogenen Leitlinien empfiehlt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also da sieht man dann auch die unterschiedliche Sichtweise vieler Ärztegruppen. Also zum Beispiel Suchtmediziner sind da eher auf einer Linie, weil für die das völlig klar ist. Es gibt ja auch schon bei Heroinabhängigen eben Substitutionsprojekte. Da ist das einfach völlig naheliegend. Und Pneumologen tun sich da manchmal eher schwerer, weil die eben sagen, also nichts außer reinen Alpenluft darf nichts in die Lunge rein. Krebsgesellschaften sind tendenziell auch etwas, also zum Beispiel die American Cancer Society, also die amerikanische Krebsgesellschaft hatte auch schon vor einigen Jahren, ist sie eben zu diesem Schluss gekommen und hat eben auch gesagt, bestimmte Patientengruppen, die es eben nicht anders schaffen, loszukommen, von den herkömmlichen Zigaretten, für die ist eben die E-Zigarette das kleinere Übel, weil sie eben auch sehen, dass in der E-Zigarette verhältnismäßig wenige krebserzeugende Substanzen enthalten sind.
Unter Geisteswissenschaftlern, da greift man dann gern auf Max Weber zurück und spricht von den Gesinnungsethikern und den Verantwortungsethikern. Und die Gesinnungsethiker, die vertreten die reine Lehre und das hehre Ziel. Und die Verantwortungsethiker, die sagen sich, okay, die Welt ist nicht perfekt, lasst uns die Sache machen, die den geringsten Schaden verursacht. Und unter den Fachleuten, die über E-Zigaretten reden, die benutzen dann ein englisches Wort und sagen Harm Reduction. Ist diese Harm Reduction ein Konsens oder gibt es da auch noch eine Polarisierung in der Gruppe der Fachleute?
Das kommt drauf an, von welchen Fachleuten Sie reden. Also das ist tatsächlich
also in dieser Gruppe hier unter uns dreien zum Beispiel kriegen wir einen Konsens hin.
Da kriegen wir Konsens hin. Ja. Da kriegen wir natürlich eindeutigen Konsens hin, damit das die Hörer auch nochmal jetzt mitbekommen. Also wir sind alle der Meinung, dass das ein sinnvoller Weg ist. Aber es gibt sowohl in der wissenschaftlichen Publikationswelt wie auch in der Presse immer wieder gegenteilige Artikel, die wahrscheinlich mit Vorzug dann gelesen werden. Das reicht von sehr angesehenen Zeitschriften bis hin zu Boulevardpressen, die dann sozusagen eine Verunsicherung machen. Und ich glaube, dass wir jetzt die Zeit erreicht haben, nachdem wir die Fakten kennen, auch von diesen angeblich tödlichen Syndromen in den USA und Verläufen, dass wir jetzt wirklich die Aufgabe haben, die Verunsicherung zu beseitigen und die Fakten klar auf den Tisch zu legen. Und dann kann man sich überlegen, ob man diesen Weg geht oder nicht. Aber es werden viele Entscheidungen, auch medizinisch noch getroffen, aufgrund von falschen Voraussetzungen. Und das müssen wir einfach weiter bearbeiten, das Gebiet.
Es ist ja aber auch, behaupte ich mal, ein Stück weit die Verantwortlichkeit oder auch die Schuld der Industrie. Also, wenn Sie da so ein cooles Teil haben, was einfach schick aussieht, ein richtig, richtig schickes Designobjekt. Und wenn Sie dann auch noch Liquids verkaufen unter so coolen Namen wie Cherry Crush oder Coconut Breeze, dann klingt das für niemanden so, als ob das jetzt ein Produkt ist für ältere Raucher, denen man jetzt was Gutes tun will. Das klingt nämlich so, als ob man damit junge Menschen erreichen möchte. Und tatsächlich, das hat ein Kollege von der New York Times mal bei so einer investigativen Recherche rausgefunden, bei der Firma Juul, die solche hippen Geräte verkauft und die übrigens zum Tabakkonzern Philip Morris gehört, da haben sich die Marketing-Experten schon darüber unterhalten, wie man denn die jungen Leute erreicht. Und das ist ja der Hauptkritikpunkt, nämlich, dass die E-Zigarette eben nicht nur eine Ausstiegshilfe ist für abhängige Raucher, sondern auch eine Art Einstiegshilfe für Leute, die noch nicht rauchen.
Also ja, dieser sogenannte Gateway-Effekt, also das ist ein viel diskutierter Punkt, aber der ist auch noch nicht abschließend geklärt. Und ja, die letzten Zahlen aus Deutschland, also die mir bekannt sind, die zeigen das für Deutschland erstmal nicht. Aber es ist uns schon bekannt, dass der Markt in den USA ganz anders aussieht. Also da sind 25% der Highschool-Schüler benutzen die E-Zigarette. Und das ist auf jeden Fall wichtig, das zu beobachten, also auch in Deutschland den Trend zu beobachten. Und ich finde auch, dass die Politik hier vielleicht mehr machen kann und auch also bei diesen, also dass E-Zigaretten halt nicht so doll also Jugendliche ansprechen. Und ja, eine Sache ist ja auch das Werbeverbot, was hoffentlich bald kommt.
Genau, also ich sehe natürlich auch eine gewisse Verantwortung bei der Industrie, aber im Prinzip handeln die ja einfach nur betriebswirtschaftlich rational. Die eigentliche Verantwortung für die Regulierung liegt letztendlich bei der Gesundheitspolitik. Und in den USA sind da eben auch einfach massive Fehler gemacht worden. Also lange Zeit gab es gar keine Jugendschutzgesetze. Also Jugendliche durften die Zigarette nicht kaufen, die herkömmlich, aber sie konnten eben E-Zigaretten kaufen. In Deutschland gibt es seit 2016, fallen auch E-Zigaretten, nikotinfreie und nikotinhaltige unter die Jugendschutzgesetze. In den USA ist das erst später gekommen. Genauso gab es eben auch im Gegensatz zu Deutschland oder der EU in den USA nur wenig oder gar keine Produktregulierung. Dann haben sie auch relativ wenig dazu getan, die Schwarzmarktprodukte da einzudämmen. Also das heißt, letztendlich besteht da eine große Verantwortung bei der Gesundheitspolitik eben durch Werbeverbote, Marketingverbote oder zumindest Restriktionen, gegebenenfalls auch durch Einschränkungen des Verpackungsdesigns oder eben auch Verbote solcher Produktnamen, die sich an Jugendliche richten oder für Jugendliche attraktiv sein können.
Und wie schätzen Sie das ein? Wie ist unsere Gesundheitspolitik aufgestellt? Steht die eher passiv am Rande oder greift die aktiv ins Geschehen ein? Also bei Alkopops beispielsweise, also klebrigen Getränken mit einem hohen Alkoholgehalt, die man am Wochenende gern benutzte, um sich da die Kante zu geben, da hat irgendwann der Gesetzgeber gesagt, so, das unterbinden wir jetzt. Müsste das jetzt nicht auch bei den E-Zigaretten strenger reguliert werden?
Also ich finde schon. Also der Zugang zur E-Zigarette muss erschwert werden. Das kann man durch höhere Preise machen oder durch Restriktionen im Verkauf oder durch verschiedene Möglichkeiten. In England ist das ja, glaube ich, oder in anderen europäischen Ländern sehr unterschiedlich auch geregelt. Das Problem ist, der Beweis, ob die E-Zigarette als Einstieg für jugendliche Raucher, deren Zahl ja insgesamt leicht rückläufig zu sein scheint in Deutschland, ist meines Erachtens nicht wirklich erbracht. Und wenn wir jetzt natürlich nur über Jugendliche reden, dann ist das ein anderes Thema, als wenn wir jetzt Erwachsenen sagen, sie sollen auf die E-Zigarette umsteigen. Also ich bin auch der Meinung, dass das nicht eindeutig bewiesen ist, aber wir müssen das unbedingt im Auge behalten. Und es erscheinen da auch immer wieder unterschiedliche Studien. Eine Beobachtungszeit von 1 oder 2 Jahren mit der Frage, haben Sie in den letzten 30 Tagen mal eine E-Zigarette geraucht, hat einen anderen Aussagewert, als wenn man wirklich nach dem täglichen Gebrauch fragt. Und da gibt es eben immer wieder viele methodische Probleme in dieser Art von Versorgungsforschung, um da klare Fakten auf den Tisch zu kriegen. Ich glaube, solange will die Politik dann auch nicht aktiv werden, bis es nicht eindeutig klar ist, ob das so ist oder nicht.
Warum wird da so wenig geforscht?
Oh, da wird gar nicht wenig geforscht. Ganz im Gegenteil, da gibt es jede Menge Studien dazu. Das Problem ist, wie Herr Storch schon angedeutet hat, dass es eben durchaus schwierig ist, solche Studien zu machen und da eben auch zum einen den E-Zigarettenkonsum und den Tabakkonsum unter Jugendlichen zu erfassen. Und zum anderen aber auch ist das große Problem, dass man da überhaupt nicht klar was sagen kann zur Kausalität. Man kann sehr, sehr deutlich in diesen Studien, wenn sie über längere Zeit gemacht werden und man zum Beispiel in einem Jahr Jugendliche fragt, die noch nie E-Zigaretten oder Tabakzigaretten verwendet haben, dann eben schaut, wer steigt jetzt in den E-Zigarettenkonsum ein und von denen, wie viele wechseln später zu schädlicheren Produkten. Jetzt ist aber ja das Problem, dass viele Risikofaktoren für den Tabakkonsum oder den Einstieg ins Rauchen bei Jugendlichen, das sind dieselben Risikofaktoren für den Einstieg in den E-Zigarettenkonsum. Das heißt, die große Frage ist, wenn wir jetzt diesen Verlauf haben, zuerst E-Zigarettenkonsum, dann Tabakkonsum, ist der Tabakkonsum eine Folge des E-Zigarettenkonsums oder nicht vielmehr eine Folge der anderen Risikofaktoren für den Substanzkonsum generell? Insofern, aus meiner Sicht, deutet eher viel darauf hin, dass es letztendlich dieselben Risikofaktoren sind und der Tabakkonsum nicht kausal auf den E-Zigarettenkonsum folgt. Und das sehen wir allein auch daher, also in Großbritannien beispielsweise, wo E-Zigaretten wesentlich verbreiteter sind, da sehen wir, dass unter Jugendlichen der Tabakkonsum zurückgeht und wir sehen auch keinen deutlichen Anstieg im E-Zigarettenkonsum.
Was machen die Briten denn besser als die Deutschen?
Die haben insgesamt eine wesentlich strengere Regulierung. Zum einen im Tabakbereich. Die haben es wirklich innerhalb von 15 Jahren geschafft, den Tabakkonsum auf, ich glaube, jetzt sind es etwa 15% zu senken. Das ist deutlich weniger als in Deutschland rauchen. Die haben deutlich höhere Zigarettenpreise durch mehrere Tabaksteuererhöhungen. Die haben einen klaren Tabakkontrollplan mit vielen Maßnahmen, eine wesentlich strengere Werbeverbote. Da darf zum Beispiel nicht mal am Verkaufsort geworben werden für Tabakprodukte. Die Regulierung für E-Zigaretten ist ein bisschen schwächer, aber generell ist es eben dann dort auch so, dass Jugendliche die Produkte nicht verwenden dürfen. Und wir insofern, ja, das natürlich dann wesentlich dazu beiträgt, dass dann auch Jugendliche gar nicht mit dem Produktkonsum anfangen.
Wenn wir über Raucher reden, dann reden wir ja auch über Passivraucher. Also viele Gesetze, die erlassen worden sind, hatten zunächst einmal den Zweck, die Passivraucher zu schützen vor den schädlichen Folgen des Rauches. Was wissen wir über die Folgen der E-Zigarette für Passivdampfer, sind das dann wahrscheinlich?
Mhm. Ja, da kann ich ja mal kurz was dazu sagen. Also da gibt es natürlich auch viele, viele Studien, aber auch hier ist das Problem, dass es ja so viele verschiedene E-Zigaretten gibt. Aber ganz klar kann man sagen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine Gefahr erstmal nicht ausgeschlossen werden kann. Also man atmet ja auch Dampf wieder aus. Es konnte nachgewiesen werden, dass dieser Dampf Partikel, Nikotin, krebserregende Substanzen enthält. Allerdings in einer viel geringeren Konzentration als im Tabakrauch. Aber dennoch, weil man sich umhört und einfach auch Konsumenten befragt oder Leute, die eben dabei stehen, für viele ist das schon unangenehm, wenn jemand im Raum E-Zigarette raucht. Also deswegen sagen wir auch ganz klar, dass E-Zigaretten auch nur da benutzt werden sollen, wo man eben Tabakzigaretten rauchen darf.
Diejenigen, die zu diesen Produkten greifen, die wünschen sich natürlich eine höhere Akzeptanz für die E-Zigarette. Die sagen sich, wir tun euch nichts Böses, wir stinken auch nicht so und wir sind auch nicht gefährlich. Und nun lasst uns doch mal ein bisschen dampfen. Ist das wünschenswert, dass die E-Zigarette allgemein im Bewusstsein der Bevölkerung ein besseres Image bekommt? Oder ist es nicht eigentlich von Vorteil, dass die Leute das für Teufelszeug halten, was sie jetzt im Augenblick mehrheitlich tun? 60% ungefähr sagen ja, sie halten die E-Zigarette für genauso schädlich wie eine richtige Zigarette. Wir haben in dieser Sendung jetzt besprochen, dass sie das nicht ist, aber der Effekt ist doch eigentlich pädagogisch, didaktisch gesehen ganz wünschenswert, oder? Bin ich hier zu provokant?
Wenn, das ist provokant, natürlich. Wenn die E-Zigarette verteufelt wird und das dann dazu führt, dass derjenige sagt, ich rauche jetzt wieder lieber normale Zigaretten, weil das keinen Unterschied macht, dann ist er halt auf dem Holzweg. Er tut sich keinen Gefallen, er setzt sich einem deutlich höheren Krebsrisiko und Infarktrisiko aus und verkürzt sein Leben. Das muss man ganz klar sagen. Und
aber Sie reden nur von den Patienten. Aber
ja, auch Menschen. Also sagen wir, auch Menschen können aus heiterem Himmel einen plötzlichen Herztod kriegen oder plötzlich entdeckt man ein Bronchialkarzinom. Das glauben Sie, wie viele Raucher rumlaufen, die sich pudelwohl fühlen und plötzlich Lungenkrebs man feststellt. Also da kann man nicht sagen, ich fühle mich wohl, also rauche ich. Das ist ein absoluter Irrweg. Und die Argumentation, die E-Zigarette ist irgendwie doch gefährlich und unheimlich und ich rauche lieber Zigaretten weiter, das ist das Allerschlechteste von allen Lösungen aus diesem Dilemma. Nach meiner Meinung, also als Gefäß- und Torchirurg.
Frau Pieper, aus Ihrer Sicht der Dinge heraus?
Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Es ist wichtig, natürlich erstmal den Raucher zu ermutigen, den Rauchstopp zu versuchen. Aber wenn es eben nicht funktioniert, kann die E-Zigarette schon ein geeignetes Mittel sein. Aber wir sagen natürlich, wenn man es bestimmungsgemäß verwendet.
Aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die Krankenkassen das auch aktiv empfehlen sollten oder die Apothekerumschau, ja, oder irgendwelche Gesundheitssendungen, dass die dafür richtig mal trommeln und sagen, Leute, wir haben da ein super Produkt für euch. Ihr seid jetzt arme Raucher und jetzt seid ihr dann nicht mehr so arme Dampfer.
Na, ich finde schon, wenn man halt Beiträge zum Rauchstopp oder zur Schädlichkeit von Tabakzigaretten bringt, dann sollte man auf jeden Fall die E-Zigarette erwähnen und hier auch die Vorteile ganz klar aufzeigen.
Und aus der Sicht der Krebsforschung, Frau Mohns?
Ja, also man soll jetzt sicherlich natürlich für diese Produkte nicht die Werbetrommel rühren, darum geht es nicht, aber es geht darum, eben differenziert und wissenschaftsbasiert zu informieren. Aus meiner Sicht ist es auch eine absolute ethische Notwendigkeit, dass wir eben hier differenziert auch Risikokommunikation betreiben. Also ganz klar sagen, die E-Zigarette ist nicht harmlos, aber sie ist weniger schädlich und kann eben für Raucher eine weniger schädliche Alternative zum Weiterrauchen sein, das kleinere Übel sein. Es muss aber natürlich auch für Raucher, wenn sie darauf umsteigen, müssen sie auch wissen, dass eben gewisse Restrisiken damit beim Konsum nicht ausgeschlossen sein können. Und man sollte auch Empfehlungen geben, wie die Produkte verwendet werden sollen, um eben möglichst die Risiken klein zu halten. Und aus meiner Sicht ist es fatal, dass eben so viele Menschen glauben, dass E-Zigaretten genauso schädlich oder sogar schädlicher sind als herkömmliche Zigaretten. Also es ist ja auch, wir sagen kein dualer Konsum, aber wenn eben dann ein Nutzer ist oder ein Raucher, der eben sagt, naja, die Produkte sind ja sowieso gleich schädlich, also wieso soll ich dann auf die Zigaretten verzichten, macht ja sowieso keinen Unterschied. Da muss man einfach dann auch ganz klar und eindeutig sein in der Risikokommunikation.
Herr Stark, wenn da jemand vor Ihnen sitzt und Sie haben das Gefühl, eigentlich sollte der jetzt dringend aufhören mit dem Rauchen, dann haben Sie aber nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein medizinethisches Problem, wenn Sie die E-Zigarette als Medikament empfehlen.
Also ich kenne Kollegen, die das allen ihren Gefäßpatienten routinemäßig empfehlen. Nach dem Motto, hören Sie auf zu rauchen, wenn Sie es nicht schaffen, nehmen Sie wenigstens die E-Zigarette. Das halte ich für ethisch noch vertretbar. Man könnte genauso argumentieren, wenn ich apodiktisch verlange, Sie müssen aufhören zu rauchen und das ungefähr 20 Mal sage und es funktioniert nicht, dann ist das auch keine gelungene Risikoreduktion. Insofern ist das mit der ethischen Seite hier etwas schwierig. Wir empfehlen eben ein Produkt, was wirklich, was haben wir vorhin gesagt, 95% weniger schädlich ist. Und das halte ich für ethisch vertretbar als die Empfehlung, entweder Sie rauchen weiter oder Sie hören ganz auf.
Und da wir immer noch bei der Diskussion um Rauchen und E-Zigaretten eine starke Polarisierung der Meinungen verspüren, bei Ärzten, bei Konsumenten in der Öffentlichkeit, ab wann etwa werden wir eine Lage haben, wo es so viele Studien gibt und so viele Beobachtungen, dass man sagen kann, ab heute können wir eine wirklich valide Aussage dazu treffen. Können wir das heute schon oder brauchen wir dann noch ein, zwei Jahre für Langzeitstudien und dergleichen?
Vielleicht ein kurzer Hinweis, es gibt ja die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich-Medizinischen Fachgesellschaft, die AWMF, und die machen eine Leitlinie zum Nikotin- und Rauchentzug. Da gibt es eine Neuauflage im Laufe dieses Jahres und da können natürlich nur Studien drin berücksichtigt werden, die auch hieb- und stichfest sind. Da kann sein, dass wenn so eine Leitlinie abgedatet wird, dass das einen gewissen Impact hat auf den Versorgungsalltag, aber ansonsten glaube ich, dass wir die Diskussion einfach versachlichen müssen und in den Fachgesellschaften, wie Frau Dr. Mohns auch schon angesprochen hat, also nicht nur in den onkologischen, sondern auch in verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften bis hin zu den Hausärzten, da muss Aufklärung betrieben werden, sowohl der Kollegen als auch der Betroffenen, Raucher, die aufhören möchten und es nicht schaffen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Rauchen statt Dampfen. Wie gefährlich ist die E-Zigarette? Es diskutierten Professor Dr. Med-Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie in Karlsruhe, Dr. Elke Pieper vom Bundesamt für Risikobewertung in Berlin und Privatdozentin Dr. Ute Mohns. Sie leitet die Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien vielen Dank für diese Diskussion.